Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, das Weihnachtsfest, das Fest der Geburt Jesu, nichts gibt es eigentlich, was einen davon abhalten könnte, über einen neutestamentlichen Text zu predigen. Es ist immerhin das Christfest. Es gibt fast nichts, was einen davon abhalten könnte. Was einen davon abhält, heute oder alle Pfarrer, die heute auf der Kanzel stehen und sich an die Predigtordnung halten, ist eine Entscheidung wiederum der liturgischen Kommission. Deswegen, wir gehen ganz weit in die Zeit zurück, ins zweite Buch Mose, zweites Kapitel, die Verse 1 bis 10. Und es ging hin ein Mann vom Hause Levi und nahm eine Tochter Levis zur Frau. Und sie ward schwanger und gebar einen Sohn. Und als sie sah, dass es ein feines Kind war, verbarg sie ihn 3 Monate. Als sie ihn aber nicht länger verbergen konnte, nahm sie ein Kästlein von Rohr für ihn und verklebte es mit Erdharz und Pech und legte das Kind hinein und setzte das Kästlein in das Schilf am Ufer des Nils. Aber seine Schwester stand von Ferne, um zu erfahren, wie es ihm ergehen würde. Und die Tochter des Pharao ging hinab und wollte baden im Nil, und ihre Dienerinnen gingen am Ufer hin und her. Und als sie das Kästlein im Schilf sah, sandte sie ihre Magd hin und ließ es holen. Und als sie es auftat, sah sie das Kind, und siehe, das Knäblein weinte. Da jammerte es sie, und sie sprach: Es ist eins von den hebräischen Kindlein. Da sprach seine Schwester zu der Tochter des Pharao: Soll ich hingehen und eine der hebräischen Frauen rufen, die da stillt, dass sie dir das Kindlein stille? Die Tochter des Pharao sprach zu ihr: Geh hin. Das Mädchen ging hin und rief die Mutter des Kindes. Da sprach die Tochter des Pharao zu ihr: Nimm das Kindlein mit und stille es mir, ich will es dir lohnen. Die Frau nahm das Kind und stillte es. Und als das Kind groß war, brachte sie es der Tochter des Pharao, und es ward ihr Sohn. Und sie nannte ihn Mose, denn sie sprach: Ich habe ihn aus dem Wasser gezogen. Nun, liebe Schwestern und Brüder, das ist so eine Episode, die vorne und hinten noch eine Erläuterung braucht. Es ist ja ganz normal, dass ein Mann sich eine Frau sucht, und wie es damals üblich war, hat man natürlich auch noch aus dem gleichen Hause, aus dem gleichen Stamm, sich die passende gesucht. Deswegen ist der erste Satz unseres Textes relativ unverfänglich. Dass ein Paar, das sich liebt und heiratet, dann auch dafür sorgt, wenn Gott will und alles klappt, dass die Frau schwanger wird, ist auch noch ganz normal. Dass ein feines Kind das Licht der Welt erblickt, das wünschen wir jeden Eltern, allen Eltern. Und dann kommt der Satz: Und sie verbarg es für 3 Monate. Ja, der Hintergrund. Es wiederholt sich in unserer Geschichte anscheinend vieles. Das Volk Israel, damals als Familie mit Josef und seinen Brüdern nach Ägypten gekommen, hat sich zu einem großen Volk entwickelt, wurde zur Bedrohung für die dortige Staatsmacht, oberster Chef, der Herr Pharao, und er hat versucht, sie durch Arbeit zu bedrücken. Dann hat er gemerkt, die vermehren sich immer noch, es werden mehr und mehr, werden wir zur Bedrohung. Und dann kam dieser Befehl an alle Hebammen innerhalb des hebräischen Volkes: Wenn eine Frau ein Knäblein gebiert, so sollen die Hebammen dieses Kind ersticken und der Frau sagen: Es tut mir leid, du hast ein totes Kind geboren. Und es gab wohl viele, die das getan haben. Wie gesagt, die Geschichte erfindet nichts Neues. Vor ein paar Jahren hat ein Schriftsteller, der Takis Würger, ein schönes Büchlein herausgegeben, das Stella hieß. Das ist die Geschichte von Stella Goldschlag, einer Berliner Jüdin, die von der Gestapo gezwungen wurde, sich versteckende Jüdinnen und Juden aufzuspüren und an die Gestapo auszuliefern. mit dem Versprechen, wenn du das tust, dann tun wir deinen Eltern nichts, die müssen dann nicht ins Lager. Die Versprechen waren alle Lüge, aber Stella Goldschlag hat das getan, ist eine historische Persönlichkeit. Takis Würger hat ein Buch darüber geschrieben, die Großkritik hat es zerrissen, die Buchhändler und die Leser haben es geliebt. Aber was dahinter steckt, ist tatsächlich dieser Auftrag des Pharao an die Hebammen und der Auftrag der Gestapo an Stella Goldschlag war der gleiche. Verrate dein Volk, verrate die, die zu dir gehören, weil sonst kriegst du Sanktionen schlimmster Art. Und auch viele Hebammen damals im Ägypten unter den Hebräern, unter den Israeliten, haben wohl so gehandelt, bis auf zwei Damen, deren Namen überliefert ist, nämlich Schifra und Pua, die sich geweigert haben, männliche Kinder zu töten. So konnte es eben geschehen, dass ein junges Paar und eine Mutter einen neugeborenen Knaben 3 Monate verstecken konnten. Wie sie es geschafft haben, wird nicht beschrieben. Wir wissen auch an manchen Stellen nicht, wie es manch einer geschafft hat, wie zum Beispiel Hans Rosenthal in Berlin des Zweiten Weltkriegs zu überleben. Und als sie ihn nicht mehr länger verstecken konnte, beginnt die Geschichte mit dem Kästlein von Rohr. Ein geflochtenes Kästlein, verklebte es mit Erdharz, eingetrocknetes Erdöl und Pech, auch nichts anderes, legte das Kind hinein und setzte das Kindlein in das Schilf am Ufer des Nils. Was nicht beschrieben ist, ist die Frage, was wollte sie damit? Wollte sie, dass das Kind vom Nil mitgenommen wird? Auf das Risiko hin, dass es ums Leben kommt? In der Hoffnung, dass es jemand findet? Oder setzte sie es in das Schilf am Ufer des Nils, damit es versteckt ist und sie nach ihm sehen konnte und sich um es kümmern konnte? Ich vermute fast Zweiteres, denn sie hat ja das größere Geschwisterkind, dieses Knaben, auch wohl beauftragt. Pass auf, dass da nichts passiert mit deinem Bruder und vor allen Dingen pass auf, dass du dich nicht verplapperst. Sag niemandem etwas. Und dann beginnt die Geschichte, eine der größten Geschichten, die wir kennen. Fast so ein bisschen wie die Weihnachtsgeschichte. Nur andersrum. In der Weihnachtsgeschichte kommt Gott zu den Menschen vom ganz Großen zum ganz Ärmlichen. In der Geschichte um Mose ist es umgedreht. Es erinnert mich ein bisschen an einen jüdischen Witz, wo ein jüdischer Junge in New York auf eine christliche Schule geht. Und der Lehrer fragt die ganzen Schüler, wer eurer Meinung nach ist der größte Mensch der Welt gewesen? Der wichtigste? Alle Schüler schweigen. Nur der einzige jüdische Schüler, der Dovidl, hebt die Hand und sagt, Jesus Christus, Herr Lehrer. Und der Lehrer bekommt ein Strahlen auf dem Gesicht und sagt, Dovidl, du bist doch ein Jude. Ich hätte jetzt erwartet, dass du Mose sagst, aber umso schöner, dass du Jesus sagst. Und Dovidl sagt, na, hätte ich schon sagen können, Mose, aber Jesus ist besser fürs Geschäft. Aber trotzdem, zwei große Geschichten. Denn hier beginnt eine Geschichte eines Menschen mit einer Todesdrohung. Das Kind soll schon bei Geburt umgebracht werden. Bei Jesus steht die Todesdrohung am Ende des irdischen Lebens. Und die große Schwester des kleinen Mose sie steht von Ferne und bewacht das Kind, um zu erfahren, wie es ihm ergehen würde. Und der Herrgott ist groß, kann man sagen. Er schickt ausgerechnet die Tochter dessen, der den Tod dieses Kindes befohlen hat, zum Lustwandeln an den Nil. Die Tochter des Pharao ging hinab, wollte baden im Nil, und ihre Dienerinnen gingen am Ufer hin und her. Das stellen wir uns jetzt mal so vor. Und dann wissen wir auch, warum die Dienerinnen der Prinzessin am Ufer des Nils hin und her gingen. Nicht etwa, um neugierige Männerblicke abzufangen, sondern an dieser Ecke des Nils gab's jede Menge Krokodile. Und wer von einem Krokodil im alten Ägypten gefressen wurde, hat die Chance auf ein ewiges Leben verloren. Man konnte ja nichts mehr einbalsamieren. Deswegen die große Vorsicht. Und die Dienerinnen dieser Prinzessin mussten entsprechend aufmerksam und genau hinschauen. Und wenn irgendetwas Auffälliges erscheint, dann muss Alarm geschlagen werden. Bei den Krokodilen wissen wir ja, da gucken ja manchmal nur die Augen oben raus. Die haben so hochstehende Augen, die Nilkrokodile. Und vielleicht vorne noch zwei Nasenlöcher. Und dann ist so ein Kästchen, das geflochten ist und mit Pech und Lehm verschmiert ist, schon fast mit einem Krokodilskopf zu verwechseln. Also, die sind aufmerksam, die kommen ihrer Aufgabe nach und die Prinzessin befiehlt ihnen, holt das Kästlein zu mir. Und als sie es öffnete, sieht sie das Kindchen. Das Kind tut das, was es am besten kann. Es erweckt Mitleid. Es weint. Und da jammerte es die Prinzessin und sie erkennt es auch sofort. Sie sagt, ach, das ist ja eins von den hebräischen Kindlein. Sie sieht auch, dass es ein Junge ist, gehe ich mal davon aus. Und dann denkt man, es hat sich wirklich nichts geändert. Der Vater der Pharao gibt einen Befehl. So grausam dieser Befehl auch sein mag. Und die Jugend rebelliert. Sie sagt nicht, wie eine gehorsame Tochter, bringt das mal rüber und entsorgt das, sondern es jammerte sie und sagt, ach, das ist eins von den hebräischen Kindlein. Und dann beginnt die Genialität der Geschichte. Die Schwester sieht, dass jemand das Körbchen gefunden hat. Sie hat von der Mutter den Auftrag, pass bloß auf! Und dann macht sie das, was sie richtigerweise tun soll. Sie rennt hin und sagt, hallo, was ist da? Und sieht, was da ist und traut sich, mit der Prinzessin zu reden und zu sprechen und bittet sie um einen Auftrag, nämlich den soll ich hingehen und eine Amme für dieses Kind suchen. Und die Prinzessin, wie die Jugend manchmal so ist, erst rebellieren, aber am besten so rebellieren, dass es keiner merkt, sagt, mach mal. Und das Geniale an der Geschichte ist dann, das Mädchen holt seine Mutter, die auch die Mutter des Knäbchen ist. Die Mutter kommt, stellt sich als Amme vor, nimmt ihren Sohn mit und hat ihn plötzlich legalisiert. Das ist fast so wie in einem bestimmten Arten von Asylverfahren, ne? Wenn man was legalisiert. Wenn dann plötzlich die Staatsangehörigkeit eine andere ist, wenn der Status ein anderer ist, es müsste mehr solche genialen Lösungen geben. Das Mädchen rief die Mutter, die Tochter des Pharao beauftragt die Mutter als Amme. Und dann bedenkt man, solche Geschichten die kann sich doch kein Mensch ausdenken. Solche Geschichten kann nur der Herrgott erfinden. Und die Prinzessin, die freut sich, dass sie ihren Akt des Ungehorsams doch so gut und schnell auch wieder hat legalisieren können und verabschiedet sich. Sorgt allerdings dafür, durch finanzielle Zuwendung, dass die arme hebräische Amme das Kind auch ordentlich großziehen kann. Und als das Kind dann groß war, hat die Staatsangehörigkeit gewechselt, nach außen hin. Aus dem hebräischen Knäblein, das dem Tod geweiht war, wird ein ägyptischer Prinz, Adoptivsohn der Prinzessin, Adoptivenkel des Pharao. Geschichten wiederholen sich. Als das Volk Israel in Form der Familie der Kinder des Jakob nach Ägypten kam, gab es auch einen von ihnen, der Pharao gleich war. Josef war ja Vizekönig geworden. Mose wird zum Enkel des Pharao. Mit einer geringen, aber doch vorhandenen potenziellen Möglichkeit, nach Ableben der diversen Konkurrenten selber auf dem Thron des Pharao sitzen zu können. Mit dem schönen Namen Moische, ich hab dich aus dem Wasser gezogen. Vielleicht wäre ein guter Pharao geworden. Aber auch das, der äußere Wechsel der Staatsangehörigkeit, hat nicht die innere Verbindung zu seinem Volk auslöschen können. Die ist und war stark. Wie es weitergeht, wissen wir. Aus dem Kindlein, das dem Tod geweiht war, wird ein Prinz, wird ein gesuchter Mörder, wird ein Anführer, der ein ganzes Volk 40 Jahre lang durch die Wüste zum Ziel führt. Kinder werden geboren. Manche werden zu Prinzen, andere werden zum Retter für die ganze Welt. Im Übrigen dürfen wir eins nicht vergessen, beide sind eng miteinander verwandt. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.